Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über 7 Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. Letzte Woche ist im Podcast die Themenreihe Grenzen im Alltag gestartet und wir haben ein paar Klassiker aus der Lerntheorie angeschaut. Heute springen wir rein in das Thema, wie wird das Verhalten unserer Hunde in der Umwelt eigentlich beeinflusst? Alles, was sich gut anfühlt, wird vom Hund häufiger gezeigt und alles, was sich unangenehm anfühlt, seltener. Was steckt eigentlich genau dahinter? Das hörst du jetzt und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Heute geht es darum, welche 4 Konsequenzen es in der operanten Konditionierung gibt und wie diese jeweils auf den Hund wirken. Und um da ein kurzes Intro zu geben, ohne allzu viele Fachbegriffe zu verwenden, du kannst dir das so vorstellen. Unsere Hunde leben mit uns zusammen, gehen mit uns durch unser gemeinsames Leben. Das heißt, sie bewegen und verhalten sich in ihrer Umwelt. Und der Hund verhält sich im Grunde die ganze Zeit. Also man sagt dazu auch, dass Verhalten fließend ist, also fließend passiert. Und Verhalten ist durch ganz unterschiedliche Dinge beeinflusst. Zum einen durch die Bedürfnisse des Hundes. Also wenn er Durst hat, dann geht er halt vielleicht zur Wasserschüssel. Oder wenn er Hunger hat, dann stellt er sich vielleicht vor uns und guckt uns irgendwie auffordernd an. Oder er geht mal zu seinem Futternapf und guckt mal, ob da vielleicht auch irgendwas drin liegt, womöglich. Wenn ihm langweilig ist, dann schnappt er sich vielleicht sein Kuscheltier und wirft es durch die Gegend. Also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Ist er müde, legt er sich hoffentlich schlafen. Außer es ist ein Junghund, der zuerst seine Umwelt tyrannisieren muss, bevor er dann in ein Schlafkoma fällt. Es ist aber auch beeinflusst durch seinen Wunsch nach Sicherheit und auch durch die direkte Umwelt, also durch Reize, die auftauchen oder die da sind, also durch die Menschen um ihn herum, durch einen Hund, der vielleicht plötzlich auftaucht, durch das Kind auf dem Roller, das an ihm vorbeifährt und auf Höhe vom Hund plötzlich hinfällt oder was auch immer macht. In der Stadt ist es sicherlich auch dadurch beeinflusst, wie der Straßenverkehr ist, wie viel da gerade los ist. Also auch Autos können da mit reingenommen werden. Alles, was so in der Umwelt passiert. Und auf das Verhalten können nun natürlich Konsequenzen folgen, oder es folgen tatsächlich auch Konsequenzen. Denn sofern Verhalten in der Umwelt geschieht, es ist grundsätzlich immer möglich. Der andere Hund kann zurückbellen zum Beispiel, der fremde Mensch kann sich über das Anspringen freuen und ihn anfangen zu streicheln. Was meiner Hündin gerne passiert, dass ihr Blick in eine Bäckerei oder in einen Laden dazu führt, dass man ihr einen Keks gibt. Das zieht meine Hündin irgendwie magisch an. Kennt ihr das auch oder ist es nur in meiner Umwelt so? Im Bäcker gibt's einen Keks, im Buchladen ein Leckerli hinterm Tresen aus einer extra Leckerli-Dose für Hunde, die in den Laden kommen, total süß. Und im Imbiss, wo man sich einfach nur schnell was zu trinken kaufen wollte, kriegt der Hund dann ein riesiges Stück Schinken vom Korb. Ich glaube, sowas passiert nur mir, oder? Passiert das auch anderen Leuten? Ein riesiges Stück Schinken vom Koch. Und naja, ihr könnt euch vorstellen, wie gut ich dann zukünftig an diesen Läden vorbeikomme. Also gar nicht, ja. Der kleine Terrier sagt, nein, wir müssen jetzt hier rein, hier gibt's ein Riesenstück Schinken. Also irgendwie auch eine super Kundenbindungsmaßnahme, oder? Ich sollte dem mal auf den Grund gehen. Naja, also all diese Konsequenzen meine ich, im Positiven wie im Negativen. Und die können aus der Umwelt, aus dem Hund heraus oder auch von uns HundehalterInnen kommen. Und dadurch wird das Verhalten beeinflusst. Alles, was sich angenehm anfühlt, sagt man, wird öfter gezeigt. Und alles, was sich unangenehm anfühlt, seltener oder abgeschwächter. Aber ganz so einfach ist es nicht. Also das ist nicht falsch, das stimmt, aber ganz so einfach ist es trotzdem nicht. Es steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Und es gibt eben diese 4 Konsequenzen, die ich in der letzten Folge schon kurz angeteasert habe. Und die haben mit der sogenannten operanten Konditionierung zu tun. Und dahinter stecken auch die unterschiedlichen Trainingsmethoden, die es so gibt im Umgang mit Hunden. Es gibt 2 Arten der Belohnung, die positive und die negative Belohnung bzw. Verstärkung, genauso wie die 2 Arten von Strafe, die negative und die positive Strafe. Genau, aber hier bitte nicht dem Trugschluss auffliegen. dass positiv immer das Angenehme ist, sondern ganz kurzer Reminder zur letzten Folge, das ist mathematisch zu betrachten. Also positiv bedeutet, es kommt etwas hinzu und negativ bedeutet, dass etwas weggenommen wird. Und ich werde jetzt in meiner Erklärung zwar immer ganz kurz den Begriff dazu sagen, also handelt es sich um eine positive Belohnung oder eine positive Strafe oder um was handelt es sich, aber ich werde in der Erklärung kein Fachvokabular benutzen. Also ihr müsst euch das auch nicht alles total gut merken oder mitschreiben. Ich werde am Ende kurz mal zusammenfassen, was vielleicht so ein Takeaway sein könnte für dich, wenn du dir diese Folge anhörst. Ich will es einfach mit ein paar Beispielen darstellen und kurz darüber sprechen, was eben da so mit reinfließen kann, was noch rechts und links an der Theorie entlang noch so rechts und links mit einfließen kann, was im Umgang mit Hunden schon ganz angenehm ist. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, all die Inhalte in Perfektion zu kennen und auswendig zu wissen. Darum geht es, glaube ich, überhaupt nicht. Ich glaube, es geht vielmehr darum, mal gehört zu haben, wie diese Dinge grundsätzlich funktionieren, dass sie existieren und dass auch die theoretische Grundlage dahinter ziemlich eindeutig ist. Und das im Hinterkopf zu behalten ist ganz gut, weil man dann natürlich auch mal ein bisschen Trainingsmethoden einschätzen oder auch hinterfragen kann. Und wie gesagt, dann geht es nicht darum, dass man alles zu 100% richtig benennt und einschätzt, aber man bekommt ein gewisses Gespür dafür, wie transparent mit der Wirkweise von den Trainingsmethoden umgegangen wird. Und das finde ich ist schon auf jeden Fall, das wäre ja schon wünschenswert auf jeden Fall. Und wir starten, würde ich mal sagen, mit dem Positivsten. Das ist doch eigentlich ein schöner Einstieg, oder? In dem Moment kommt gerade vor meinem Fenster noch die Sonne raus. Das ist ein Zeichen. Nee, kleiner Spaß. Wir starten mit der positiven Belohnung. Positive Belohnung bedeutet doppelt positiv, also Belohnung hört sich erstmal gut an, positiv hört sich erstmal gut an. Es kommt etwas Angenehmes für den Hund hinzu. Welche Emotion steckt dahinter? Dahinter steckt die Emotion Freude, tatsächlich. Also sehr angenehm, sehr schön. Was kann das sein? Die klassischen positiven Verstärker, die gerne genommen werden, sind Futterbelohnungen, Kekse, Leckerli, der Schinken, den ich angesprochen habe, stimmliches Lob kann es aber auch sein oder ist auch eine Form der Belohnung und wie ich finde eine ganz, ganz, ganz wichtige. Ein Spiel kann auch eine Belohnung sein oder ein Spielzeug, also Spielbelohnung kennt man ja auch natürlich. Es kann auch das gemeinsame Rennen sein, es kann auch das Schnüffeln lassen sein, es kann die Aufmerksamkeit von uns sein, also unsere Zuneigung, es können Streicheleinheiten sein, also Belohnungen, körperliche Belohnungen im Sinne von Kraulen, Streicheln, all diese Dinge kann man da einsetzen. Und wie kann man das einsetzen? Im Grunde ist es so, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so ein großes Geheimnis, vor allem nicht, wenn du meinen Podcast hörst, dann bist du der positiven Hundeerziehung sicherlich aufgeschlossen. Wie kann man das machen? Der Hund zeigt ein Verhalten. Wir belohnen es danach, damit der Hund es öfter zeigt. Wenn der Hund es öfter zeigt und zuverlässig zeigt, dann und man es unter Signal setzen möchte, dann nimmt man ein Signal dazu, gerne auch Kommando genannt, ein stimmliches Signal, wie zum Beispiel das Sitz. Und wenn der Hund dann daraufhin sich eben wieder hinsetzt, weil wir es davor auch schon häufig geübt haben, dann bekommt er eben als Konsequenz eine Form der Belohnung. Belohnend wirkt alles, was für den Hund belohnend wirkt, also was der Hund gerne mag. Das ist einmal wichtig dazu zu sagen, weil wir im weiteren Verlauf auch mal uns die Strafen angucken werden. Und so klassische Strafen sind ja gerne auch sowas wie mit Wasser anspritzen oder so Wasser mit der Wasserflasche dem Hund entgegenspritzen. Und da gibt es tatsächlich die Hunde, die Wasser super cool finden und es ziemlich lustig finden und für dieses potenziell dann eine Belohnung. Das sind jetzt nicht viele Hunde, also für die meisten ist es dann doch strafend, ja. Aber ich will es einmal kurz dazu sagen, weil was gilt als Belohnung für den Hund? Alles, was der Hund toll findet, alles, was für den Hund belohnend ist, nicht was die Industrie mit als Belohnung deklariert hat oder die Industrie, die Wirtschaft, also ihr wisst schon, oder? Futtermittelhersteller und so weiter. Oder was eben HundetrainerInnen als belohnend einstufen oder als Strafe einstufen, sondern es hängt von deinem Hund ab. Was man zum Beispiel auch gut machen kann, man kann Belohnungen auch sehr, sehr, sehr gut, also positive Belohnungen als Konsequenz, sehr, sehr gut einsetzen, wenn der Hund Verhaltensweisen zufällig oder freiwillig von sich aus zeigt, die wir gerne haben möchten, die wir gerne vielleicht sogar öfter haben möchten, ohne dass man sie jetzt unbedingt unter Signal stellen muss oder ohne dass wir sie jetzt ganz gezielt aufbauen müssen. Also man kann mit dieser Methodik auch extrem schön das Verhalten verstärken und bestätigen, dass der Hund von sich aus zeigt. Und das beste Beispiel, finde ich, ist da im Grunde immer auch die freiwillige Aufmerksamkeit. Also wenn man draußen spazieren geht und der Hund von sich aus stehen bleibt und nach einem guckt, freiwillige Aufmerksamkeit, dann ist das was, wo man immer sehr, sehr schön den Keks werfen kann, stimmlich loben kann oder auch wenn man ein Markersignal hat, der reinmarkern und es dann bestätigen kann. Also dafür ist die positive Belohnung, die positive Verstärkung wirklich unwahrscheinlich gut. Allgemein im Aufbau von Signalen super, super gut. Warum? Dadurch, dass die Emotion Freude dahinter steckt, ist der Hund meistens mit einer sehr freudigen Grundstimmung mit dabei, sehr motiviert und die Kooperationsbereitschaft von dem Hund ist sehr groß. Und es ist natürlich nicht ganz unwichtig, wenn man dem Hund etwas beibringen möchte. Ich habe es, glaube ich, schon mal in anderen Folgen angesprochen. Es ist ganz spannend, dass oftmals Hunde bei Grundkommandos das so ein bisschen zögerlicher ausführen, wo der Mensch sich denkt, da muss ich jetzt wirklich bestimmt sein und streng sein und da muss ich hinterher sein. Ja, am Ende gibt's ja auch einen Keks, aber das ist was, da muss ich irgendwie halt streng sein im Aufbau, weil das sind die wichtigen Signale. Dann kann man manchmal erkennen, dass der Hund das alles etwas zögerlicher ausführt, als wenn mit ihm dann plötzlich Tricktraining gemacht wird. Und man sich dann manchmal denkt, ja, also diese Motivation aus dem Tricktraining behalte dir doch bei deinen Grundkommandos, ist doch 1:1 das gleich. Für den Hund fühlt sich's total gleich an, ob er jetzt einen Sitz macht, weil es ein Grundkommando ist, oder einen Sitz macht, weil es ein Trick ist. Aber der Unterschied ist oft die Kooperationsbereitschaft, die Motivation und die freudige Grundstimmung vom Hund. Im Grunde ist es auch die Methode, die gerne von Verhaltensbiologen bei Zootieren oder Ähnliches verwendet werden, um ihnen beispielsweise beizubringen, freiwillig ihr Maul zu öffnen für die Medikamentengabe oder andere kleinere medizinische Untersuchungen, damit man eben auch Wildtiere nicht unbedingt immer unter Narkose setzen muss, wenn man da bestimmte Dinge untersuchen oder behandeln möchte. Zoos sind natürlich mittlerweile sehr negativ behaftet, auch im Grunde zu Recht, um ehrlich zu sein, aber das passiert ja auch in Wildparks, in Auffangstationen und ja, in Forschungseinrichtungen. Und es ist ganz interessant, es sich hin und wieder mal bewusst zu machen, dass eben auch unsere sehr, sehr, sehr klugen Verhaltensbiologen und Biologinnen über positive Belohnung arbeiten, wenn sie Tiere, denen man eben nicht ganz so leicht Herr wird wie dem Hund, wenn sie die kooperativ machen möchten. So, jetzt springen wir doch mal vom richtig Schönen zum nicht ganz so Schönen. Die negative Belohnung. Die negative Belohnung, und da darf man sich nicht blenden lassen davon, dass da Belohnung mit dem Titel steht, ist nicht unbedingt etwas Angenehmes für den Hund. Aber es fühlt sich erleichternd an für den Hund. Ach, das war jetzt eine ziemlich doofe Überleitung. Also welche Emotion steckt hinter der negativen Belohnung? Es ist die Emotion von Erleichterung. Warum ist es das? Negative Belohnung bedeutet, dass dem Hund etwas Unangenehmes genommen wird. Das Problem dabei ist, dass natürlich ist die Emotion von Erleichterung erstmal schön, aber der Hund muss davor in eine sehr unangenehme Situation gebracht werden. Das heißt, der Hund muss sich erst unwohl und extrem unangenehm fühlen, damit er dann, dadurch, dass er das Verhalten zeigt, das von ihm in dem Moment gewünscht ist, sich damit Erleichterung verschaffen kann. Und das ist nicht unbedingt etwas Schönes. Es wirkt meistens so, oder wenn es richtig angewendet wird, so, dass der Hund ein gewisses Verhalten öfter oder schneller ausführt, weil es eben dann in diesen Situationen erleichternd wirkt. Als Beispiel wird da gerne das ins Sitz drücken verwendet. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sieht man hin und wieder mal, dass der Hund, es wird dann Sitz gesagt, kurz gewartet, der Hund macht keinen Sitz und dann geht die Hand so an den Rücken vom Hund, an den Hintern und dann wird es runtergedrückt. Und wenn der Hund dem nachgibt, dann gibt er natürlich auch dem Druck nach unten nach und dann hört auch dieser unangenehme Druck in dem Moment auf, wenn man es richtig anwendet. Und das wäre zum Beispiel eins dieser Beispiele. Man könnte auch die körperliche Annäherung nehmen in solchen Momenten. Also manchmal ist es so, dass den Hunden gesagt wird, mach mal Sitz. Und der Hund reagiert nicht sofort. Und dann geht man so mit dem Oberkörper vorne über den Hund drüber. Also man geht im Grunde in einer bedrohlichen Geste auf den Hund zu. Auch das ist etwas, wodurch man sich ja dann erhofft, dass der Hund dann schneller ins Sitz geht, in das, was man da gefordert hat. Und dann würde man mit dem Oberkörper wieder zurückgehen. Also auch das wirkt dann erleichternd. Es gibt auch so Dinge, die in der Umwelt passieren, ohne dass wir es jetzt auf dem Schirm haben und die wie eine negative Belohnung wirken. Ich habe darüber nachgedacht, dass es sein könnte und mir ist irgendwie nur ein Beispiel eingefallen. Es könnte zum Beispiel mal sein, dass man mit dem Hund spazieren geht über Wald und Wiesen und Felder und da ist vielleicht irgendwo ein kleiner Bachlauf oder da ist irgendwo eine kleine Metallbrücke oder sowas. Und man kann da irgendwie selber drüber steigen oder drüber gehen und der Hund traut sich vielleicht nicht drüber. Und wenn man da jetzt sagen würde, nee, gehe ich einfach weiter, da muss er sich jetzt mal überwinden und der Hund sich dann halt extrem unwohl fühlt, er in einer sehr unangenehmen Situation ist, weil seine Hauptbezugsperson sich entfernt und er dann halt in diesem Konflikt sich befindet, weil er eigentlich gerne hinterher möchte und er dann sich überwindet und über diesen Bach springt oder über diese Brücke springt oder geht, dann wirkt das auch erleichternd. Ist jetzt aber nicht unbedingt angenehm für den Hund. Was auch passieren kann, und es ist mir vor allem eingefallen bei diesem Beispiel mit, man sagt dem Hund sitzt, der setzt sich aber nicht sofort hin und dann geht man so mit dem Oberkörper nach vorne und lehnt sich so drüber. Das kann auch mal sein im Training, wenn Hunde Signale, die sie eigentlich gut kennen, nicht sofort oder nicht so schnell oder nicht so schön ausführen, dann liegt es oftmals ja an dem Setting, an der Situation. Vielleicht sind die überfordert, vielleicht wollen die jetzt nicht mehr, können jetzt nicht mehr, sind einfach durch. Oder man hat genau in dieser Trainingssituation einfach noch nicht ausreichend trainiert. Und wenn man dann anfängt, darüber Druck auszuüben auf den Hund, dann ist es so, dass sensible Hunde ganz, ganz häufig anfangen einzufrieren, gar nichts mehr zu machen. Und das wird dann oft als extrem stur deklariert. Dabei ist es oft wirklich ein, oh Gott, was passiert jetzt hier? Ich mache jetzt lieber mal gerade gar nichts. Und wenn Hunde sich in so einem Stressmoment befinden, dann funktioniert auch das Lernen nicht mehr so gut. Und dann ist es für den Hund einfach sehr, sehr schwer zu verstehen, ah, ich soll mich hinsetzen. Klar, meistens kommen sie dann doch irgendwie drauf. Oder es wird dann doch noch mit der Hand an den Rücken gedrückt oder was auch immer. Aber da macht es oftmals viel, viel mehr Sinn zu sagen, okay, danke für die Info. Das müssen wir wahrscheinlich einfach in dem Setting nochmal besser üben. Das scheinst du gerade nicht gut ausführen zu können. Man geht mal irgendwie 2, 3 Schritte mit dem Hund an einen anderen Ort und sagt dann nochmal im sehr freundlichen, kannst du dich mal hinsetzen und guckt, ob der Hund sich dann hinsetzt. Und dann kann man das eben gerne positiv belohnen und muss da überhaupt nicht versuchen, negativ zu verstärken. Also das wollte ich noch dazu sagen, das kann auch passieren. Es kann auch passieren, wenn man sowas einsetzt, dass die Hunde, weil sie ja nicht unbedingt am Anfang wissen, was man von ihnen will, dass sie was anderes zeigen. Also man nimmt dann die Hand an den Rücken, um den Hund irgendwie runterzudrücken und der Hund geht dann halt seitlich weg oder raus oder sowas. Oder einen Schritt nach vorne oder was auch immer, was er macht, weil er ja gar nicht unbedingt weiß. Also er weiß am Anfang ganz sicher nicht, was du von ihm möchtest und es vielleicht dann auch nicht versteht in diesem Moment. Also in der Regel doch sehr unangenehm für unseren Hund, weil wir ihn eben zuerst in eine unangenehme Situation bringen müssen, in der er sich dann selbst Erleichterung verschaffen kann. Also ich habe schon eingangs gesagt, nur weil der Belohnung im Titel oben drauf steht, heißt es nicht, dass es praktikabel und angenehm im Training ist. Der Hund kann hier auch unter Umständen die Bewegung der Hand, also zum Beispiel an den Körper, das Runterdrücken oder auch das mit dem Oberkörper auf den Hund zugehen, als unangenehm ab, also mit dem Körper vom Hundehalter als unangenehm abspeichern und im nächsten Schritt Meideverhalten zeigen, zeigen sie eigentlich schon oft auch im ersten Schritt. Also ganz, ganz viele Hunde, man beobachtet sie, es wird gesagt, sitz, der Hund setzt sich nicht hin. Der Mensch geht mit einem Schritt auf den Hund zu, mit dem Oberkörper nach vorne und der Hund dreht schon den Kopf weg oder leckt sich über die Schnauze oder solche Dinge. Also zeigen dann ganz oft schon Meideverhalten, die Ohren gehen zurück. Solche Dinge passieren da schon ganz häufig. Genau, und Meideverhalten ist ehrlicherweise eine ganz gute Überleitung. Denn jetzt kommen die beiden Formen der Strafe. Die positive Strafe und die negative Strafe. Und wir starten wieder mit dem Positiven. Oh, ist leider überhaupt nicht positiv. Die positive Strafe. Welche Emotion steckt hinter der positiven Strafe? Es ist die Emotion von Angst. Und das muss man nicht kleinreden, das muss man auch nicht großreden. Angst hat ganz unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt wenig Angst bis hin zu extrem viel Angst. Also die Bandbreite ist da. Trotzdem muss man da jetzt nicht irgendwie von anderen Emotionen sprechen, die das irgendwie abschwächen. Es ist die Emotion Angst, die dahinter steckt. Was könnte das sein? Ich gebe mal ein paar Beispiele. Klassische Strafe, die ich vorhin schon angesprochen habe, ist dieses mit Wasser anspritzen. Das ist für viele Hunde sehr erschreckend und sehr unangenehm. Ach, und ich sage es erstmal kurz dazu. Also positive Strafe, etwas Unangenehmes wird hinzugefügt. So. Das kann ein körperliches Blocken sein, wenn der Hund zu weit nach vorne geht. In der Leinenführigkeitsübung zum Beispiel. Und die Abgrenzung möchte ich einmal ganz kurz machen zur negativen Belohnung, weil ich da auch gerade von einem körperlichen nach vorne gehen gesprochen habe. Der Unterschied ist, bei der negativen Belohnung, jetzt zum Beispiel bei dem Sitzsignal, das ich vorhin gegeben habe, ist es so, dass die unangenehme, die unangenehme Situation erzeugt wird, im Grunde, bevor der Hund das Verhalten zeigt, das er wünschte. Und dann die unangenehme Situation aufgelöst wird, wenn der Hund das erwünschte Verhalten gezeigt hat. Das heißt, das Unangenehme wird weggenommen. Man kann aber auch körperlich blocken, das ist eine positive Strafe. Und zwar, wenn der Hund ein Verhalten zeigt, ein unerwünschtes, er geht zu weit nach vorne. Also er zeigt das unerwünschte Verhalten und wir blocken ihn körperlich. Und das ist im Grunde dann auch als positive Strafe eingewertet. Die Grenzen verschwimmen da natürlich gerne mal. Es kann auch sein, dass der Hund irgendwie, ach, da kommen wir später noch dazu. Ich wollte jetzt gerade die positive Strafe mit der negativen Strafe mischen. Das machen wir am Ende, wenn wir da angekommen sind. Also es ist klar, dass diese Dinge nicht immer total trennscharf sind. Auf einem Hundeplatz könnte man das wahrscheinlich total trennscharf nutzen, diese Methodiken. Aber im Alltag passiert ja natürlich deutlich mehr. Überall dann, wenn der Hund mit Meideverhalten reagiert, dann hat man ihn im Grunde ganz gut beeindruckt davor. Denn hinter Meideverhalten steckt die Emotion Angst. Und daran erkennt man dann schon, dass eine Wirkung eintritt. Das kann Schimpfen sein, Erschrecken sein, ein Leinenruck sein, ein Leinenimpuls. Ein Leinenimpuls ist das nette Wort für Leinenruck. Impulse am Körper geben, das nette Wort für den Körper antippen, anschnipsen, hauen, schlagen, körperlich werden gegen den Hund. Von allen Dingen gibt es ja mittlerweile auch schon nette Formulierungen, die einem das Gefühl geben, dass man da nichts Schlimmes oder Schlechtes macht. Wenn es auf den Hund so wirkt, dass der Hund Verhalten danach nicht mehr zeigt, dann hatte es eine enorme Wirkung auf den Hund. Und dann ist es natürlich auch überhaupt nicht zu unterschätzen. Also man erkennt es tatsächlich ganz gerne daran, dass die Ohren nach hinten gehen, dass der Hund anfängt, Meideverhalten zu zeigen, weil er eben dann im Grunde genau mit der Emotion reagiert, die da auch laut Lehrbuch erzeugt werden soll. Man sagt, und das macht es jetzt sehr komplex und sehr schwierig, dass Strafe so dosiert sein muss und so angewendet werden muss, positive Strafe, dass das Verhalten nach maximal 2 bis 3 Wiederholungen zuverlässig nicht mehr gezeigt wird. Sonst ist die Strafe nicht erfolgreich gewesen und auch in einem zweiten Schritt nicht vertretbar für den Hund, weil sie dann eben immer wieder angewendet wird und der Hund immer wieder in die Erwartungshaltung von Strafe und von unangenehmem Empfinden kommt. Und ich meine nicht 2 bis 3 Mal pro Tag und auch nicht 2 bis 3 Mal pro Stunde, sondern man will es kaum glauben, 2 bis 3 Wiederholungen an sich. Insgesamt. Und trotzdem kann es natürlich sein, dass Verhalten wieder auftreten kann, weil meistens die Ursache nicht verändert wird. Also die Grundmotivation vom Hund vielleicht immer noch da ist. Und dann sucht er sich vielleicht ein anderes Ventil, also zeigt an anderer Stelle unerwünschtes Verhalten. Oder er wird da einfach so ein bisschen unruhiger, hibbeliger, weil also die Ursache seines Problems ja doch nicht verändert wird. Positive Strafe hat einige Nebenwirkungen, da darf man sich wirklich nichts vormachen. Dadurch, dass mit der Emotion Angst gespielt und gearbeitet wird, wird der Hund natürlich auch ständig an diese Konsequenz erinnert, wenn es eben nicht richtig angewendet wird. Und so ist der Hund dann ständig in der Erwartungshaltung von Angst, was sich natürlich auf den Organismus auswirkt. Ständige Angst ist sehr ungesund. Ein ständig ängstliches Verhalten und eine ständig ängstliche Erwartungshaltung ist sehr, sehr unangenehm und ungesund und macht den Hund in vielerlei Hinsicht, beeinflusst den Hund in vielerlei Hinsicht. Also diese Hunde sehen oft sehr gehemmt aus, sehen oft sehr unsicher oder verunsichert aus oder sie zeigen kein Verhalten mehr. Und das ist eigentlich das Allerallerschlimmste, weil diese Hunde oftmals als richtig brav und gut erzogen betitelt werden. Genau so. Da werde ich gleich emotional. Da werde ich gleich emotional und verrutsche in meinen Notizen. Wie kann man denn eigentlich positive Strafe korrekt und effektiv anwenden? Im Labor wäre hier die Antwort. Also, und Hundeplatz ist auch kein Labor. Also im Labor könnte man positive Strafe korrekt und effektiv anwenden. Also auf dem Zettel, in der Theorie ist es eine sehr effektive Möglichkeit, Verhalten zu verändern. Aber nicht in der Umwelt und nicht mit Hundehalterinnen, die es überhaupt nicht schaffen können, das Timing so passgenau zu gestalten, wie es sein müsste. Also das Timing muss wirklich punktgenau kommen. Unsere Hunde verzeihen uns im positiven Hundetraining viel, viel, viel mehr Timingfehler, als wenn man mit positiver Strafe arbeiten möchte. Also man muss das Timing wirklich super passgenau gestalten. Und die Intensität der Strafe muss so passgenau gestaltet sein, dass der Hund eben nach 2 bis 3 Wiederholungen maximal dieses Verhalten zuverlässig nicht mehr zeigt. Und jetzt wird dir vielleicht schon aufgefallen sein, dass es doch eigentlich so im Alltag oftmals gar nicht funktioniert, wenn man mal ehrlich zu sich selbst und zu seinem Hund ist. Wie oft nutzt man denn Dinge wie Schimpfen, Anmeckern, Leinenruck, Wegdrängen etc. etc., um das Verhalten von dem Hund zu beeinflussen? Das soll er jetzt einfach nicht, das darf er jetzt aber wirklich nicht, das ist nicht erwünscht und so weiter. Wenn du dich dabei ertappst bei dem Gedanken, dass du das doch eigentlich immer wieder machen musst, dann ist es eben keine gut eingesetzte positive Strafe, um ehrlich zu sein. Es passiert dann ganz oft Folgendes. Die Strafe wird am Anfang nicht intensiv genug verwendet, also es ist nicht strafend genug für den Hund. Dann kann es sein, dass der Hund es einfach übergeht, weil sein Bedürfnis vielleicht größer ist. Ich finde es immer total traurig, um ehrlich zu sein, wenn man tatsächlich merkt, okay, krass, das Bedürfnis von dem Hund ist so groß, dass er sogar einen gewissen Strafreiz in Kauf nimmt und führt das Verhalten trotzdem noch aus. Es sind oft die angeborenen Verhaltensweisen. Warum ist es so schwierig, ein Anti-Jagd-Training aufzubauen? Ja, weil es halt ein sehr, sehr tief verankertes Verhalten ist. Und ein Hund, der wirklich in so einem richtigen Jagdstrudel drinnen ist, der rennt ja auch durch einen Dornenbusch und lässt sich davon nicht abhalten. Er sagt ja nicht, ah hoppla, Dornenbusch, ah okay, also ein Reh werde ich jetzt nicht mehr jagen. Sondern die sind da ja extrem. Ja, das Adrenalin, das dann ausgeschüttet wird, macht ihn dann natürlich in dem Moment auch schmerzresistenter. Und das ist natürlich also vollkommen problematisch. Aber jetzt nicht nur mit diesem krassen Beispiel, sondern auch ganz normal im Alltag ist es oft so, dass gewisse Dinge für Hunde so einen hohen Stellenwert haben, dass sie eine Strafe, die angewendet wird, in einer zu schwachen Intensität übergehen würden oder die Strafe sich abnutzt. Der Hund gewöhnt sich eventuell sogar ein Stück weit daran. Und dann befindest du dich in einer sehr unglücklichen Bestrafungsspirale. Also herzlichen Glückwunsch, sie befinden sich in einer ungünstigen Bestrafungsspirale. Also wenn einem das mal auffällt, dann muss man oder sollte man da wirklich ganz, ganz schnell einen Schritt zurücktreten, die Situation mal vielleicht gemeinsam mit einem Verhaltensberater oder Trainer anschauen oder einfach selber mal drüber gucken, sich einen Schritt zurücktreten, sich denken, okay, was mache ich hier eigentlich gerade? Was ist eigentlich mein Ziel? Wie soll es auf den Hund wirken? Was passiert hier eigentlich gerade? Also ich kann nicht immer böser zu meinem Hund werden. Ich kann nicht immer strenger das Wort sagen. Ich kann nicht immer lauter schimpfen. Das geht einfach nicht. Es nutzt sich ab und es ist unangenehm. Hunde, die mit sowas im Alltag in der Regel nicht konfrontiert werden, die reagieren meist auf ein Hey im Affekt ganz schön stark. Aber das ist halt wieder einer der Trugschlüsse, dass dieses Hey im Alltag dann regelmäßig eingesetzt ein guter Verhaltensunterbrecher ist, weil dieses Hey ist irgendwann nicht mehr so strafend für den Hund, sondern es ist dann halt irgendwann ein Hey, das deutlich stärker, lauter, bestimmter und mit mehr Nachdruck gesagt werden muss. Und irgendwann beobachtet man sich vielleicht selber dabei, dass man dabei noch irgendwie auf den Boden stapft und vielleicht noch auf den Hund zugeht, weil es sonst einfach keine Wirkung mehr auf den Hund hat. Und das ist eine Möglichkeit von dieser Bestrafungsspirale, die ich da gerade angesprochen habe. Was auch passieren kann als Nebenwirkung ist, dass der Hund seine Kooperation einstellt. Und da sind die teilweise ganz schön kompromisslos. Und dann merkt man auch, was die für einen Leidensweg hinter sich haben. Und es gibt Hunde, die machen das relativ schnell, um ehrlich zu sein. Ich liebe diese Hunde. Ich finde es wahnsinnig toll, mit solchen Hunden zu arbeiten, die so eine klare und direkte Rückmeldung geben und die auch so klar und direkt sagen, nee, mit dir möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Eine Freundin von mir hat es berichtet aus dem Hundetraining. Da, ich glaube, wurde der Hund draußen mit Leinenruck trainiert für die Leinenführigkeit, Leinenruck und körperliches Blocken. Und der Hund hat draußen irgendwann seine komplette Kooperationsbereitschaft eingestellt. Also die Hundehalterin, die war nicht mehr existent für den draußen. Und das ist natürlich nicht das Ziel in der Regel, oder? Also was steht dem gegenüber? Wir springen wieder gedanklich einmal kurz zurück. Positive Belohnung erhöht die Kooperationsbereitschaft unserer Hunde. Da ist man nicht so schlecht beraten damit in solchen Situationen. Also nochmal ganz kurz, schlecht angewendet. Und das ist sie in 99% der Fälle, wenn ich die Anwendung irgendwo sehe, also von positiver Bestrafung, wird diese Form der Bestrafung zu einem Dauerstressor im Leben von deinem Hund und ehrlich gesagt wahrscheinlich auch in deinem Leben. Weil wenn man sich dann erstmal so eingemeckert hat, dann ist es schwer, irgendwann aufzuhören zu meckern. Und das ist wirklich überhaupt nicht böse gemeint, weil aus sowas, also kann sich niemand, glaube ich, rausnehmen. Wenn man mal irgendwie einen schlechten Tag hat und einmal angefangen hat zu meckern, dann, also, ich will mich da auch nicht rausnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch in einem gewaltfreien, positiven Hundetraining ist man nicht davon befreit, dass Dinge mal aversiv wirken. Dazu komme ich am Ende noch. Trotzdem sollte positive Strafe kein geplanter Bestandteil eines Trainings sein. Es wird hin und wieder im Alltag einfach mal passieren, weil man aus einem Affekt heraus vielleicht laut schreit, laut schimpft oder keine Ahnung, also auch hier ist es jetzt natürlich und also ich meine jetzt nicht aus dem Effekt heraus irgendwie auf den Hund einzuprügeln, das meine ich jetzt nicht, dass es legitim ist, aber wenn man mal aus dem Effekt heraus, wenn man sich erschrickt, dem Hund irgendein Hey entgegenruft, weil er irgendwie Richtung Straße sich dreht und wendet und läuft, dann ist es etwas, das halt im Alltag mal passiert. Und wenn das halt im Alltag mal passiert, dann ist es halt so, diese vier Konsequenzen, die in der Umwelt passieren können, die passieren ja auch also ständig mit der Umwelt und gar nicht nur unbedingt mit uns. Und dann, ja, dann ist es halt so. Also ich würde jetzt nicht versuchen, nie wieder im Affekt einmal Hey zu brüllen. Ich glaube, das ist nicht, was wir alle haben wollen in einer gewaltfreien Hundeerziehung. Aber wir wollen, dass positive Bestrafung kein Bestandteil mehr eines Trainingsplans ist. So, jetzt springen wir mal von der positiven Bestrafung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so viel darüber gesprochen habe und trotzdem eigentlich gar nichts. Es ist wirklich, da könnte man Bücher drüber schreiben. Es ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld. Eine Sache ist vielleicht noch wichtig, eine weitere Nebenwirkung von positiver Strafe sind Fehlverknüpfungen. Und darüber habe ich eine eigene Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich euch in den Shownotes von dieser Folge, weil es ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema auch ist. Und um das jetzt hier nur mit einem Satz anzureißen, das wird dem eigentlich nicht gerecht. Also da gerne mal reinschauen. Die sind sehr ungünstig, diese Fehlverknüpfungen. Dann springen wir zur nächsten Konsequenz. Das ist die negative Strafe. Oh, das ist auch schon die letzte Konsequenz, gell? Die negative Strafe. Welche Emotion steckt dahinter? Ist es die Emotion Frust oder auch Enttäuschung? Warum? Negative Strafe bedeutet etwas Angenehmes wird weggenommen, also etwas, was der Hund gerne hätte oder haben möchte, wird weggenommen. Und deshalb wirkt da die Emotion Frust dahinter. Man sagt, immer wenn ich sage man sagt, frage ich mich selber, wer sagt das denn eigentlich, gell? Aber also es gibt Menschen, die sagen, und es ist auch nicht verkehrt, dass negative Strafe eine charmantere Form der Bestrafung ist, also eine charmantere Variante in Abgrenzung zur positiven Strafe. Man darf die Wirkung aber trotzdem keinesfalls unterschätzen. Es wirkt aversiv über in die Emotion Frust. Frust ist was sehr Unangenehmes. Frust ist oft auch sehr energetisch. Also Frust führt oft zu viel Energie, zu viel unangenehmer Energie im Hund. Viele Hunde drehen, wenn sie Frust spüren, richtig hoch im Unangenehmen, in einer unangenehmen Art und Weise. Und das ist das Wichtigste, was man dazu eigentlich wissen muss. Also ich sage natürlich gleich noch ein paar Beispiele, aber es gibt Hunde, die mit Frust umgehen können und dann lernen die unter Umständen recht gut und recht schnell über diese Methode. Es gibt aber Hunde, die können mit Frust nicht umgehen. Die explodieren regelrecht. Und das hat nichts damit zu tun, dass diese Hunde unerzogener sind und noch mehr Grenzen und Bestrafung brauchen, sondern das hat oft was mit der individuellen Situation des Hundes und der Vergangenheit zu tun. Es sind oft Hunde, die, also ich kenne das von vielen Hunden, die im Erwachsenenalter aus dem Auslandstierschutz kommen oder auch im jungen Alter aus dem Auslandstierschutz kommen, die damit oft nicht umgehen können und dann wirklich regelrecht explodieren. Und so einen Hund möchte man jetzt nicht unbedingt am Arm hängen haben, also der aufgrund von Frust explodiert und nach vorne geht. Passiert aber auch gerne mal bei Hunden in der Junghundeentwicklung, dass sie einfach mal durch Phasen durchlaufen, wo sie extrem schlecht mit Frust umgehen können. Dann spielen da auch noch so Rassemerkmale mit rein. Da gibt es Hunde, die einfach eine höhere Frusttoleranz haben und Hunde, die eine niedrigere Frusttoleranz haben. Und das heißt, es hat nichts damit zu tun, dass ein Hund unerzogen ist, dass man da jetzt ganz krass an Impulskontrolle arbeiten muss und all diesem Quark, sondern es geht darum, dass Hunde unterschiedlich gut mit Frust umgehen können. Und wenn ein Hund damit überhaupt nicht gut umgehen kann, das kann es wirklich sein, dass es in Aggression umschlägt. Und das kann relativ schnell passieren. Das heißt, man muss ein bisschen vorfühlen, wie gut der Hund mit Frust umgehen kann. Denn, ja, wie gesagt, Frust hat Nebenwirkungen, die potenziell sehr unangenehm sind. Ein hohes Erregungslevel ist es oftmals. Eine überzogene Reaktion. Das kann wirklich, der Hund kann wirklich aufgrund des Frustes aggressiv nach vorne gehen. Der Hund sucht sich unter Umständen ein anderes Ventil. Das kann einem passieren. Ich hatte des Öfteren schon Hunde in der Verhaltensberatung im Training, die, wenn die eine Form von Frust erfahren haben, mit der sie nicht umgehen konnten, in dem Moment einfach einen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, dann sind die halt an dem Halter hochgesprungen, haben halt in den Arm gebissen oder in die Klamotten und so weiter. Gar nicht unbedingt mit Verletzungsabsicht. Die wussten einfach nicht mal, wohin mit sich. Ist natürlich extrem unangenehm. Vor allem, wenn es ein großer, erwachsener Hund ist. Aber es ist also mit jeglichen Hunden unangenehm. Und da merkt man auch, was für eine Macht diese Emotion hat. Also auf negative Art und Weise jetzt. Also bitte auf gar keinen Fall unterschätzen. Genau. Also die Frage ist, wie reagiert der Hund auf Frust? Und wie reagiert der Besitzer auf den Frust des Hundes? Auch wichtig. Und wie oft wird sowas eingesetzt im Alltag? Wenn auf den Frust dann noch eine positive Strafe folgt, dann ist es natürlich wirklich irgendwie ein richtiger Quatsch. Also wenn man dem Hund über negative Strafe etwas versucht zu verbieten, wie zum Beispiel das Anspringen, und jetzt kommen wir mal gleich zu einem ersten Beispiel, damit es ein bisschen klarer wird. Negative Strafe, also man nimmt dem Hund etwas, was er gerne haben möchte in dem Moment oder was er hat. Und das kann beim Anspringen, ist es oftmals vor allem in Begrüßungssituationen, ist es die Aufmerksamkeit von dem Mensch, den der Hund anspringt, was der Hund haben möchte. Und wenn der Mensch sich dann wegdreht, ihm die Aufmerksamkeit entzieht, dann wirkt das frustrierend auf den Hund. Das ist aber so der Klassiker, wo negative Strafe eingesetzt wird. Dieses beim Anspringen wegdrehen, beim Betteln ignorieren. Das ist negative Strafe. Und wenn der Hund jetzt daraufhin durch seinen Frust etwas zeigt, was vielleicht noch unangenehmer ist, dass er anfängt zu bellen oder ähnliches, dann kann es eben passieren, dass der Mensch sich nicht besser zu helfen weiß und dann eben schimpft, stapft, bedroht, was auch immer, positiv straft, also mit einer positiven Strafe reagiert. Und das ist natürlich doof. Also zuerst erzeugst du Frust und dann bestrafst du deinen Hund noch. Das ist natürlich unangenehm. Was gibt es noch für Beispiele? Also ich habe das Betteln ja schon gerade angesprochen. Der Aufmerksamkeitsentzug ist ganz oft das absolut Klassikerbeispiel. Jetzt gar nicht unbedingt nur beim Anspringen, sondern da wird das auch gerne mal eingesetzt für, der Hund zeigt an der einen Stelle ein unerwünschtes Verhalten und wir machen dann irgendwie die Türe zu und gehen weg. Also entziehen uns der Situation, entziehen dem Hund unsere Aufmerksamkeit. Wenn es für den Hund unangenehm ist, dann ist es in dem Moment strafend. Wenn unserem Hund es ziemlich wurscht ist, was wir machen, dann ist es für den Hund in dem Fall auch nicht strafend. Es kommt auf die Grundmotivation vom Hund an und die Emotion, die hinter dem unerwünschten Verhalten steckt. Genau, also wenn dahinter steckt, ich möchte Aufmerksamkeit von meinem Menschen haben und der Mensch entzieht die Aufmerksamkeit, dann wirkt es in dem Fall als negative Strafe. Man kann aber nicht dieses Ignorieren als Dauermöglichkeit, den Hund zu bestrafen, einzusetzen, weil wenn der Hund jetzt zum Beispiel draußen unerwünscht auf einen anderen Hund reagiert, also den zum Beispiel an der Leine anbellt, dann ist seine Grundmotivation ja überhaupt nicht, dass er unsere Aufmerksamkeit haben will, außer, ja, also es gibt diese Sondersituationen, aber in der Regel, sagen wir es mal anders, der Hund bellt draußen einen anderen Hund an, um sich den vom Leib zu halten. Also das ist die Grundmotivation und wir ignorieren den Hund in so einem Moment, dann ist es dem Hund herzlich wurscht, dass wir ihn ignorieren. Es ist dem herzlich egal in solchen Momenten. Das ist dem vielleicht sogar noch lieber, als dass wir irgendwie versuchen, da über die Leine noch an ihm rumzudoktern, während er den anderen Hund vertreiben möchte. Genau, also man hört relativ häufig erwünschtes Verhalten belohnen, unerwünschtes ignorieren. Funktioniert halt nicht immer. Weil wenn hinter dem unerwünschten Verhalten keine Aufmerksamkeit steht, die der Hund haben will, dann bringt das Ignorieren relativ wenig. Das heißt, hier würde ich wirklich gucken, wie kann mein Hund mit Frust umgehen? Wie ist mein Hund auch in den Stunden oder auch am Tag danach drauf? Wie oft setze ich sowas ein? Wenn man sowas mal gezielt einsetzt bei einem Hund, der mit Frust okay gut umgehen kann, wo man vielleicht sogar noch eine Alternative bietet, dann ist das auch okay. Wenn, also finde ich, ist meine persönliche Meinung, wenn der Hund damit nicht umgehen kann, wenn die Grundmotivation von dem Hund ist, dass er uns eigentlich extrem freundlich begrüßen möchte, dann finde ich, dass man da bessere Möglichkeiten hat, mit so einem Verhalten umzugehen. Weil, genau, wir nicht wollen, dass Frust in Aggression umschlägt und weil wir auch nicht wollen, dass unser Hund unter ständigem Frust steht und unter Frust leidet, weil Frust ist eine sehr unangenehme Empfindung und wie ich schon gesagt habe, oftmals auch so irgendwie energetisch auf einem hohen Level. Das ist irgendwie, also das ist jetzt nicht, das ist kein Fachausdruck. Ich versuche nur zu beschreiben, das pusht die Hunde oft, das dreht die Hunde oft sehr auf, macht sie unruhig und unangenehm dann auch, um ehrlich zu sein. So, was ist das Fazit von diesen vier Konsequenzen? Man liest ganz gerne mal, dass die positive Belohnung und die negative Strafe, also die Arbeit über Ignorieren und Frust, in einem positiven Hundetraining okay sind, die anderen beiden nicht. Will ich das unkommentiert lassen? Nee, ich kann ein bisschen was dazu sagen. Also ich finde, dass man es sich so einfach nicht machen kann. Aber man muss sich bei allem einfach sehr bewusst sein, was man macht und mit welcher Emotion man spielt. Und dann muss man einfach auch im Hinterkopf behalten oder auch mal sehr feinfühlig vortesten, vorfühlen, wie mein Hund überhaupt zum Beispiel mit Frust umgehen kann. Und niedrig eingesetzt, niedrig dosiert, mag das dann schon okay sein. Aber jetzt alles nur noch so aufzubauen, dass man halt über negative Strafe dem Hund Dinge versucht auszutreiben, finde ich jetzt auch nicht wirklich erstrebenswert. Auch im positiven Hundetraining gibt es teilweise positive Strafe. Das klingt ja eigentlich nicht passend, oder? Ich habe es vorhin schon angesprochen, wenn man aus dem Effekt heraus mal den Hund irgendwie zurückruft, zurückschreit, anmeckert, weil man sich wirklich erschrickt. Also es passiert halt. dann ist das trotzdem eine Form der positiven Bestrafung in dem Fall. Wenn der Hund an der Schleppleine ist und in die Schleppleine rennt, um ungebremst und das für ihn sehr unangenehm ist, also das ist sehr unangenehm, dann ist es auch eine positive Strafe. Also etwas Unangenehmes kommt hinzu, wenn der Hund ein unerwünschtes Verhalten zeigt, nämlich in die Leine zu rennen, zu donnern. Und deswegen ist es schwierig, sich als Hundeschule, ich arbeite nur positiv auf die Fahne zu schreiben, wenn ich dann aber sage, ignoriere den Hund, wenn er dich anspringt und wenn er dich anbettelt und wenn er Aufmerksamkeit von dir haben will, weil das ist eine negative Strafe. Und mach halt eine Schleppleine dran und lass den ungebremst in die Schleppleine brettern, das lernt der dann schon. Das ist eine anonyme Korrektur oder was auch immer gerne da gesagt wird. Das ist eine positive Strafe. Deswegen, man muss einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten, was hinter diesen ganzen Dingen steckt und wie sie wirken und was man sich da selber auf die Fahne schreibt. Und wenn man da einfach auch mal als Hundehalter, Hundehalterin sich einen Trainer oder eine Hundeschule aussucht, und dann sich vielleicht informiert über die Website oder über was auch immer, wie die Trainingsmethode ist, dann darf man das, finde ich, auch hinterfragen. Und da muss man jetzt nicht irgendwie versuchen, einen Krimi aufzudecken, darum geht's gar nicht. Aber wenn ich zu jemandem, der bei mir in der Verhaltensberatung ist, sage, du musst in diesem Fall deinen Hund ignorieren, dann sage ich dazu, pass auf, das wirkt frustrierend auf deinen Hund, das ist eine negative Strafe. Und allein diese Transparenz, finde ich, ist einfach das, was den Unterschied macht oftmals und was wichtig ist. Was macht man jetzt in Bezug auf diese Schleppleine? Weil im positiven Hundetraining und auch in meinem und auch in gewaltfreier Hundeerziehung werden noch Schleppleinen gerne eingesetzt. Was kann man da zum Beispiel machen? Man kann zum Beispiel den Ruck stark abdämpfen. Also der Hund ist an einem gut sitzenden Brustgeschirr, das ist das Erste, was positiv ist. Oder also besser ist. Das Zweite ist, dass man versucht, den Ruck abzubremsen. Es gibt auch so Puffer, die man da nutzen kann, dass es nicht ganz so unangenehm ist. Und das Dritte ist, man kündigt es dem Hund zu fairen Bedingungen an. Nämlich zu einem Zeitpunkt, wo der Hund theoretisch, wenn er dann doch mal gewisse Lernerfahrungen gesammelt hat, noch abbremsen könnte. Also so 2-3 Schritte vor Ende von der Leine kann man es ihm ankündigen und dann kann man den versuchen, etwas langsamer abzubremsen. Und das ist eine sehr, sehr gute Vorwarnung für den Hund und es macht die Sache einfach deutlich fairer. Genau, grundsätzlich wird in einer gewaltfreien Hundeerziehung versucht, so wenig Strafen wie möglich zu arbeiten, weil Strafen einfach immer diese Nebenwirkungen haben. Es wird einfach reflektiert, transparent offengelegt und geguckt einfach. Es ist viel seltener eine Strafe wirklich nötig, als man denkt. Es gibt super tolle Trainingsaufbauten, die nicht frustrierend oder nur sehr wenig frustrierend wirken. Es gibt Zwischenschritte, die man macht. Man baut es für den Hund dann sehr, sehr fair auf und sehr transparent auf. Die Strafen, die es gibt, die existieren, die werden zu fairen Bedingungen angekündigt. Und auch Grenzen zum Beispiel und Konsequenzen werden dem Hund beigebracht und nicht einfach nur gefordert. Das ist der Unterschied für mich. Außerdem wird der Hund nicht absichtlich ins offene Messer laufen gelassen. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn man wartet, absichtlich wartet und schon absehen kann, dass der Hund unerwünschtes Verhalten zeigen wird und man lässt ihn absichtlich ins offene Messer laufen, um ihn dann zu bestrafen, das hat für mich nichts mit Hundetraining zu tun, wirklich gar nichts mit Hundetraining zu tun. Das hat für mich was mit Faulheit zu tun. Das ist kein Trainingsaufbau. So, jetzt bevor ich mich in Rage rede, was kann denn eventuell dein Takeaway aus dieser Folge sein? Also wie gesagt, ich finde nicht, dass du den komplexen Unterbau komplett auswendig können musst, aber mal zu verstehen, dass es eben nicht nur schwarz oder weiß gibt, finde ich ganz gut. Und dass man sich das auch wirklich transparent machen kann, wie die Dinge, die man macht, jetzt auf den Hund wirken oder wirken sollen, das finde ich auch sehr, sehr gut. Das ganze Thema Strafen und Belohnen ist komplex. Es gibt eben nicht nur die positive Verstärkung und alles ist fein. So funktioniert es in unserer Umwelt nicht. Und das ist trotzdem und vor allem irgendwie auch deswegen noch lange keine Legitimation, um positive Strafe einzusetzen. Einfach mal überlegen, welche Emotion steckt gerade dahinter, wie wirkt es auf das Training, also über welchen Mechanismus zeigt mein Hund Meideverhalten, wie oft, wie viel, in welchen Situationen. Gibt es nicht auch einen positiveren Trainingsaufbau in diesen Momenten? Und frag dich bitte auch immer, gibt es irgendwo eine positive Strafe, die du ständig wiederholen musst? Und da ist Leinenführigkeit einfach wirklich gerne so ein Thema. Langsam, langsamer, langsam. Hey, gehst du jetzt mal langsam? ja, das bringt einfach nichts. Das bringt einfach nichts und da gibt es deutlich bessere Trainingsaufbauten. Nächste Woche besprechen wir, wie man denn nun mit unerwünschtem Verhalten wirklich umgehen kann, darf und soll. Und ich freue mich sehr, wenn du zuhören möchtest. Ich freue mich zusätzlich total und noch viel mehr, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn vielleicht sogar weiterempfehlst und gerne auch, wenn es in deinem Player möglich ist, mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt, damit noch mehr Hundehalterinnen diese Inhalte hören können. Feedback zur Folge wie immer gerne an mich direkt oder unter dem Post auf Instagram. Und jetzt wünsche ich dir einfach eine sehr, sehr schöne Woche und bis zum nächsten Mal.